Ihr dürft mit mir das Matthäus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 8. Wir studieren Vers für Vers durch das Evangelium von Matthäus. Es ist wunderbar, sehen Jesus ganz direkt, was er gesagt hat, was er getan hat. Ich wiederhole ein bisschen, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Jesus hatte die größte Predigt gepredigt, die je gepredigt wurde, die Bergpredigt. Zweifelsohne war Jesus der beste Prediger, der je gelebt hat. Was er gepredigt hat, war nicht nur wahr, biblisch würden wir heute sagen, sondern er war rhetorisch gut, ist gut organisiert, es ist authentisch, gute Illustrationen, gute Beispiele, praktisch. Und er hat mit Vollmacht gelehrt. Da war ein Unterschied zu all den anderen Predigern seiner Zeit. Das war offensichtlich. Die Leute waren erstaunt. Und dann war Jesus der beste Pastor, der beste Hirte, der je gelebt hat. Er liebte die Menschen. Er diente den Menschen von Herzen. Er nahm sich Zeit für die Menschen. Er hat sogar den Aussätzigen angerührt. Und die Schwiegermutter haben wir letztes Mal gesehen. Und Jesu Dienst war dynamisch. Menschen wurden verändert in der Begegnung mit Jesus. Menschen wurden heil durch seine Berührung. Und dann haben wir gesehen, was ein Dienst von übernatürlichen Wirken Gottes begleitet. Die Kranken wurden geheilt. Besessene, Gefangene wurden befreit. Und die Menschen fühlten sich zu Jesus hingezogen. Eine Volksmenge kam zu ihm. Ist verständlich, oder? Ist gut nachvollziehbar. Werdet ihr das nicht auch? Würdet ihr nicht auch zu ihm kommen? Wenn ihr euch eine Gemeinde suchen würdet, würdet ihr nicht in die Gemeinde von Jesus gehen? Sehr gut nachvollziehbar. Und was ist vielen Gemeindeleitern wichtig heutzutage? Zahlen, oder? In unserer Zeit wird Erfolg oft an Zahlen gemessen. Möglichst viele Leute in den Gottesdienst versammeln. Mega-Churches gibt es heutzutage. Und so dieses Denken, oh, wenn viele sind, dann ist der Dienst erfolgreich. Aber deswegen ist es sehr hochinteressant, was Jesus in unserer heutigen Stelle tut und sagt. Hier seht ihr, lasst uns lesen, Matthäus 8, ab Vers 18. Da lesen wir, als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Also er war am See Genezareth bei Kapernaum, oben im Norden, und er sagt jetzt zu seinen Jüngern, kommt, wir fahren auf die andere Seite des Sees. Was? Volksmengen, wir würden sagen, kommt, lasst uns ein größeres Gemeindehaus bauen, lasst uns die Menge organisieren, wir brauchen Programme, um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten, wir würden uns sonnen in all der Aufmerksamkeit. Nicht so Jesus. Jesus sagt, kommt, wir ziehen uns zurück. Lasst uns wegfahren von der Menge ans andere Ufer. Warum? Na, erstens werden wir sehen, wenn wir weiterlesen, Jesus hatte eine himmlische Verabredung mit zwei Männern auf der anderen Seite des Sees, zwei Männer, die seine Hilfe bitter nötig hatten, zwei Besessene. Was? Jesus verlässt die Menge, um zwei Menschen zu dienen? Ja, für Jesus ist jeder einzelne Mensch unendlich wichtig. Er ist der gute Hirte, der die 99 Schafe verlässt, um das eine Verlorene zu suchen. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte 8, wo Gott den Evangelisten Philippus von der Erweckung in Samaria wegführt, weghebt in die Wüste, um dort einen Afrikaner zu erreichen, der gerade auf dem Heimweg war von Jerusalem. Das ist unser Gott. Und die Frage für uns ist natürlich, sind wir gewillt, im Einzelnen zu dienen oder den wenigen zu dienen? Oder sagen wir, oh, wenn nicht mindestens 5 oder 15 oder 20 in meine Bibelstunde kommen oder in meinen Hauskreis oder zu meinem Lobpreisabend, dann ist es mir das nicht wert. Dann bin ich mal zu schade. Und es ist nichts Falsches dran, ein Treffen einzustellen, wenn es nicht mehr dran ist. Wir sind gerade dabei, unsere Dienstagabend-Bibelstunde einzustellen, die wir jahrelang mit 2, 3, 4 Leuten gehalten haben. Aber wir müssen uns immer fragen, sind wir geistgeleitet oder sind wir fleischgeleitet, wenn wir das tun? Sind wir uns zu gut, sind wir zu stolz, um ein paar wenigen zu dienen? Zweite, was wir vielleicht denken würden, hey, das ist doch nicht effizient, was Jesus da macht. Das sind diese Volksmengen auf der einen Seite des Sees und Jesus fährt weg von ihnen zu 2 Typen auf der anderen Seite. Schickt Philippus von der Erweckung in die Wüste zu einem einzelnen Mann. Ist doch nicht effizient. Ja, woher weißt du das? Es gibt heute noch eine Kirche in Afrika, in Äthiopien, die auf diesen einen Mann zurückgeht, auf diesen einen Kämmerer. Und wir wissen, einer von den 2 Besessenen hat der ganzen Stadt von Jesus erzählt. Auf der anderen Seite scheint es, dass viele von diesen Volksmengen, die da zu Jesus gekommen sind, sich später von ihm abgewandt haben. Dinge sind immer so, wie es aussieht, vor Augen. Jesus ist weiser als wir. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Jesus hat den Durchblick. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von ihm geleitet sind und nicht von dem, was wir vor unseren Augen sehen. Jesus hat ganz andere Prioritäten als wir. Jesus hat sein ganzes Leben, seinen ganzen Dienst vor allem in 12 Menschen investiert. Nicht in die Volksmenge. Und das war sehr effektiv, was Jesus getan hat. Auf jeden Fall war Jesus ein freier Mann. Er war frei von diesen Attraktionen der Menge und der Masse und Menschenfurcht. Er war frei von Meinungen des Publikums, Manipulation der Volksmenge. Jesus ging einfach hin, wo immer der Vater ihn hinsandte. Und drittens, wir lesen in Johannes 2, dass Jesus sich der Volksmenge nicht anvertraut hat, weil er wusste, was in ihrem Herzen war. Er kannte ihre Motivation. Und viele kamen zu ihm aus falschen Motiven. Und da ist gar nichts falsch an Zahlen, da ist gar nichts falsch vielen Leuten. Jesus möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass jeder Mensch gerettet wird, dass alle seine Jünger werden und hey, preis den Herrn, wenn wir viele Menschen für ihn erreichen können. Aber Jesus ist mehr an Qualität interessiert als an Quantität. Und da geben wir uns oft mit zu wenig zufrieden. Wenn wir sagen, oh, Hauptsache, all unsere Stühle sind gefüllt und das Gemeindehaus wird voll. Nee, Jesus sucht Nachfolger, die ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Nicht einfach Stühlewärmer, Leute, die Zeit absitzen. Das erste Gebot, das Gott gegeben hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist. Jesus will dich ganz, nicht halbherzig. Paulus hat geschrieben, das Leben ist für mich Christus. Philipper 1, Vers 21. Das Leben ist für mich eine Sache, eine Person eigentlich, Christus. Und er sagt, mein Wunsch ist, dass Christus an meinem Leib groß gemacht wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Ein Herr, eine Leidenschaft, ein Ziel, ein Fokus, alle Ehre dem König. Galater 2, Verse 19 und 20, da schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, also ich bin mit ihm gestorben und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also ich bin dieser Handschuh, den Jesus sich anziehen darf, ich bin der Leib, den er sich anziehen darf, durch den er sein Leben leben darf, durch den er sich ausdrücken darf. Das ist übrigens der einzige Weg, wie wir ein christliches Leben leben können. Es gibt nur einen, der leben kann wie Jesus, und das ist Jesus. Und Paulus schreibt weiter: Was ich aber jetzt im Fleisch, das heißt in meinem irdischen Leib lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wir beten mit Jesus, der uns das vorgelebt hat: Geheiligt werde dein Name, Vater, nicht meiner, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, hier in meinem Leben. Das ist das Herz eines wahren Jüngers. Das ist echte Reich Gottes Mentalität. Meine Identität bin nicht länger ich selbst, sondern es ist Christus, Jesus, der in mir lebt. Mein Leben ist nicht länger Selbstverwirklichung, sondern Jesus-Verwirklichung. Dass ich ihn verwirkliche, dass ich ihn sichtbar mache, dass ich ihn ehre mit meinem Leben. Und das ist ein totaler Paradigmenwechsel, oder? Wo wir herkommen, unsere natürliche Tendenz, so wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die in dieser Welt denken: Ich bin mein eigener Herr, ich will mein eigener Gott sein. Selbstverwirklichung, das ist das große Mantra. Die Welt sagt: Verwirkliche dich selbst, dann bist du ein Held. Jesus hat gesagt in Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, seht ihr, will, es ist absolut freiwillig. Jesus zwingt überhaupt niemanden. Er hat sogar zu seinen Nachfolgern gesagt, wo viele Leute ihn verlassen haben wegen dem, was er gesagt hat, dass er Gott ist und so weiter. Viele haben ihn verlassen. Und was tut Jesus? Er dreht sich zu seinen 12 Jüngern um und sagt: Und, wollt ihr mich auch verlassen? Ihr habt die Freiheit, okay, ihr könnt gehen. Absolute Freiheit. Aber wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, sagt Jesus, und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Oder wir haben in Matthäus 6 gelesen, im Vers 33, da hat Jesus gesagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, dass ihr von mir beherrscht seid, dass ihr mir gehorsam seid. Und dem, was vielleicht nicht populär ist, aber was richtig ist, zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, und all dieses andere wird euch hinzugefügt werden. Gott wird euch versorgen. Lukas 14, Vers 25: Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, im Vergleich zu der großen Liebe zu Gott, hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Jesus ist ganz klar, er will die absolute Nummer eins sein in unserem Leben, die absolute Priorität, die Liebe unseres Lebens. Unser einziger Herr, ohne Konkurrenz. Er ist die Nummer eins und dann kommt lange gar nichts. Alle anderen, die wir sonst noch lieb haben, unsere Frau, unseren Mann, unsere Kinder, unsere Eltern, unser Zeug, alles andere, was uns noch lieb ist, das kommt weit, weit hinten. Jesus ist die Nummer eins und alles andere, das nächste, ist bestenfalls die Nummer 10. Matthäus 6 haben wir auch gelesen: Niemand kann zwei Herren dienen, hat Jesus dort gesagt. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist Geld, Wohlstand, Bequemlichkeit, Einfluss, Macht, alles, was es bringt. Ansehen. Was immer Menschen an Gottes Stelle setzen wollen, was wichtiger ist, höhere Priorität hat in ihrem Leben als Jesus. Ihr sagt, niemand kann auf Dauer zwei Herren dienen, das ist unmöglich. Spätestens wenn die zwei unterschiedliche Dinge wollen, Da musst du dich entscheiden. Du kannst nur eine Sache, du kannst nur eine Person zu deinem Leben machen, zu deinem ersten Ziel in deinem Leben. Du kannst nur für einen Herrn leben, du kannst nur einem Herrn loyal sein. Das ist so. Das Leben ist ein Kampf und all diese verschiedenen Dinge werden in Konkurrenz treten wollen mit Jesus um den Platz Nummer eins in unserem Leben. Das ist die Realität, in der wir leben. Das Ego, unser Ego wird es nicht mögen, dass Jesus die Nummer eins sein will. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Deine Familie wird es vielleicht nicht mögen, dass du Jesus nachfolgen willst. Dein Chef wird es vielleicht nicht mögen, dass du Jesu Willen über seinen Willen setzt, wenn er irgendwas Linkes drehen will oder lügen will oder manipulieren will. Vielleicht wird es dein Finanzberater oder dein Steuerberater nicht mögen. Vielleicht wird es dein eigenes Sicherheitsbedürfnis nicht mögen. Das ist, was Jesus sagt. Und wenn dann deine Prioritäten und deine Hingabe nicht klar sind, dann wirst du ein geteiltes Herz haben und dann wirst du in Kompromissen sein. Und dann wirst du unbrauchbar werden für das Reich Gottes, so ein stumpfes Werkzeug in der Hand Gottes, ein schlechtes Zeugnis. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, das ist unmöglich auf Dauer, das geht nicht, du musst dich entscheiden. Und Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch. Er will das Sagen haben in unserem Leben. Er will, dass wir sein Wort, seinen Willen über unsere Präferenzen und unseren Willen und unsere Pläne, unsere Gefühle und so weiter stellen. Also Jesus verlangt bedingungslose Nachfolge, ganze Hingabe, vollen Gehorsam, dass wir ihn und seinen Willen zur absoluten Priorität machen. Und er fordert uns auch, vorher die Kosten zu überschlagen. Ich mag das an Jesus. Jesus legt niemanden rein. Jesus ist absolut ehrlich. In Lukas 14 sagt er uns, dass er selber auch die Kosten überschlägt. Und er sagt im Wesentlichen, mit halbherzigen Christen unter Anführungszeichen kann ich mein Reich nicht bauen. Frage für uns ist natürlich, ist da irgendein Konkurrent zu Jesus in unserem Herzen oder in unserem Denken? Wenn ja, dann muss es ans Kreuz, dann muss es sterben. So wie Jesus zu diesem reichen, habsüchtigen Jüngling gesagt hat, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir. Und so wird Jesus auch heute zwei potenziellen Nachfolgern sehr unorthodoxe Antworten geben, unerwartete Antworten. Seht ihr, im Vers 19 lesen wir, und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ein Schriftgelehrter wollte sich dem populären Rabbi anschließen, vielleicht sich in seiner Sonne baden. Vielleicht hat er sogar erkannt, dass Jesus der Messias war. Ein Schriftgelehrter, ein Theologe, ein Fachmann in den alttestamentlichen Schriften. Hey, nicht schlecht, oder? Der Mann hat Potenzial. Wir würden vielleicht sagen, endlich einer mit einem anständigen Lebenslauf, der sich bewirbt. Wir haben schon Fischer und Freiheitskämpfer und Zolleintreiber, das waren die sprichwörtlichen Sünder damals. Eher eine wilde Truppe, nicht so eine sehr ehrwürdige für einen Rabbi. Aber hier so ein Schriftgelehrter, so ein Theologe, das wäre was, oder? Das war ein angesehener Mann, mit dem können wir was anfangen. Vielleicht machen wir den zum Oberjünger. Wir sind manchmal beeindruckt von Titeln oder Positionen oder Ausbildung. Oh, der Herr Doktor. Jesus war überhaupt nicht beeindruckt von diesen Dingen. Wir lassen uns manchmal von großen Worten beeindrucken. Oh, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wo immer du hingehst. Das klingt sehr respektvoll, oder? Sehr hingebungsvoll. Hochwürden, ich würde mich gern Ihrer Gemeinde anschließen. Ich würde Sie voll unterstützen. Ich gehe mit Ihnen durch dick und dünn. Ach, klingt gut, oder? Vielleicht lassen wir uns einbraten von so Worten. Jesus lässt sich von diesen Äußerlichkeiten oder Titeln nicht blenden, auch nicht von einem Lippenbekenntnis. Ich will dir nachfolgen, wo immer du auch hingehst. Ja, wirklich. Ich gehe ans Kreuz, würde Jesus sagen. Seht ihr, die Juden zur Zeit Jesu hatten eine falsche, eine verkürzte Messias-Erwartung. Sie haben gedacht, der Messias, der wird ein irdischer Befreier sein, der wird sie von der Besatzungsmacht der Römer befreien und der wird ein Großreich Israel aufrichten, sodass die Juden alle anderen Nationen um sie herum beherrschen werden und er wird ihnen Wohlstand und Frieden und Anerkennung bringen. Die hatten ein großes Verlangen nach einem irdischen König, der ihre eigenen irdischen Träume verwirklicht. Die Jünger von Jesus auch. Und dann kam Jesus und hat solche Dinge gesagt wie: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin nicht gekommen, um eure irdisch gesinnten Erwartungen zu erfüllen. Und dann, als Jesus angefangen hat, über das Kreuz zu sprechen, dass er verraten wird, dass er sterben wird und dann am dritten Tage auferstehen wird, da war Petrus, unser lieber Apostel Petrus, so vor den Kopf gestoßen davon, dass er Jesus, dass er den Schöpfer zurechtgewiesen hat und getadelt hat. Hat gesagt, das wird dir keinesfalls widerfahren. Hey Jesus, so ein Messias passt nicht in meine Lebensplanung. Einer, der mehr um mein geistiges Heil besorgt ist, als um meine irdische Größe. Und Jesus, ihr wisst, musste ihn ungewöhnlich scharf zurechtweisen. Und hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Von dem bist du gerade inspiriert in deinem Denken. Aber ist Jesus nicht gekommen, um unser Leben besser zu machen? Um unser Leben einfacher zu machen? Nein. Zumindest nicht im irdischen Sinn. Das ist ein falsches Evangelium und wird von manchen gepredigt. Wird nicht alles einfacher, wird nicht alles besser und bequemer, wenn wir zu Jesus kommen? Macht er nicht alles gut? Ja, ewig gesehen, aber für hier und jetzt hat er Dinge gesagt wie: Ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Sie werden euch den Gerichten überliefern und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und die Beziehung mit dem Vater zu heilen, um uns freizusetzen zur Ehre Gottes, um uns mit sich selbst zu füllen. Und das ist wunderbar, das ist ein wunderbares, sinnvolles, erfülltes Leben. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, es hat die Christen in den Untergrund gedrängt, aus ihrem bequemen Leben heraus, wenn sie sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Weiß denn wer von euch schon diesen neuen Film über Paulus gesehen hat, wo Paulus als alter Mann in Rom im Gefängnis ist und Lukas, der Evangelist, besucht ihn? War ziemlich eindrücklich dargestellt, die Situation damals der Christen in Rom unter dem paranoiden Kaiser Nero, der Rom abgefackelt hat und es dann den Christen in die Schuhe geschoben hat, so als Sündenbock. Die Christen sind gestorben wie Fliegen, links und rechts, hier als Fackeln, als Lebendige abgefackelt, den wilden Tieren im Kolosseum vorgeworfen. Könnt ihr euch vorstellen, dass damals irgendwer gepredigt hat: Komm zu Jesus und alles wird schön und gut und er wird alle deine Probleme und alles wird einfach. Machst du Witze? Das war damals völlig klar, wenn du dich entscheidest, ich folge Jesus, kann es bedeuten, dass du am nächsten Tag mit Pech überschüttet wirst und bei lebendigem Leib verbrannt wirst von irgendjemandem. Wie reagierst du, wenn Gott dir etwas sagt, was dir nicht in den Kram passt? Vielleicht ist es ja dieser Herrschaftsanspruch, den Jesus stellt. Oh. oder wenn Jesus über Familienordnung spricht oder Gemeindeordnung oder Reinheit oder Vergebung. Hey, du musst deinem Feind vergeben und ihn lieben. Ja, wie ist es denn? Hast du Jesus als Therapeuten eingeladen in dein Leben oder hast du Jesus als Herrn und König eingeladen? Manchmal predigen Christen so ein sehr verkürztes Evangelium. Komm zu Jesus und er macht alles gut und alles schön und du wirst dich besser fühlen. Ja, vielleicht ja, aber was, wenn nicht? Was, wenn es Selbstverleugnung und Tod und Kreuz bedeutet? Folgst du ihm dann trotzdem? Wirst du ihm immer noch nachfolgen? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ist das genug für dich? Jesus, ich folge dir, weil du die Wahrheit bist, weil du der Weg bist, weil du das Leben bist. Das langt, egal was die Konsequenz ist, du bist es wert. Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Hey, ich lerne Theologie an irgendeiner schönen Uni. Lass dich nicht von den Volksmengen blenden, lieber Schriftgelehrter. Ich bin kein angesehener, wohlhabender Rabbi, der dir irgendwie so eine Position garantieren kann, der sich mit dem Establishment arrangiert hat, die Chefin im Trockenen hat, der dir ein Ansehen bieten kann, sichere Karriere in einer populären Bewegung. Nee, Jesus sagt, ich bin ein Obdachloser, ich bin ein Reiseprediger, manchmal bin ich zu Gast in verschiedenen Häusern, manchmal campen wir einfach unterm Sternenhimmel. Ich werde nicht das bieten, was du dir erhoffst. Ich lebe ein sehr einfaches Leben. Ultimativ, ich gehe ans Kreuz. Ich werde folgen, wo immer du hingehst. Wirklich, bist du mir gewillt, dahin zu folgen? Für mich, mit mir zu sterben? Nur dann kannst du mein Nachfolger sein. Und ich mag Jesus. Ich mag das an Jesus. Das ist jetzt nicht unbedingt der sucherfreundlichste Ansatz, den Jesus hier hat. Er verspricht den Leuten nicht das Blaue vom Himmel. Oh, wenn du nur kommst, dann wird alles gut und schön. Und er verwässert auch die Botschaft nicht oder seine Ansprüche nicht. Das ist ein sehr ehrlicher Ansatz, ich mag das. Hey, du willst mein Jünger werden, du willst mein Lehrling werden, das ist, was Jünger bedeutet eigentlich. Hey, guck mal, hier ist der Ausbildungsvertrag, schwarz auf weiß. Lies dir mal durch, überleg es gut. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich täglich, häng dein Ego, häng dein Eigenleben täglich an den Nagel und folge mir nach. Hier ist der Ausbildungsvertrag. Bist du gewillt, so zu leben? Das fragt Jesus jeden von uns. Und wir wissen nicht, wie dieser Schriftgelehrte sich entschieden hat. Aber er hat sicherlich einiges zum Nachdenken gehabt. Zum Überdenken, Kosten zu überschlagen. Und eines, was Menschen abhalten kann, Jesus nachzufolgen, ist unsere Bequemlichkeit. Der Wunsch nach dem einfachen, problemlosen, bequemen Leben. Und dann hört man von Christen, oh, ich kann nicht anderen von Jesus erzählen, weil zu viel Selbstüberwindung. Ich mag es nicht, wenn die Menschen mich ablehnen. Ich kann nicht in den Gottesdienst kommen, es ist zu früh, ich muss ausschlafen. Außerdem, ich fühle mich nicht so wohl in großen Gruppen. Ehrlich gesagt, ich teile auch nicht wirklich so gern. Und ich kann nicht ins Krankenhaus gehen, da irgendwen besuchen, das stinkt immer so, da bin ich so ein bisschen empfindlich, das ist nicht so mein Ding. auf einen Missionseinsatz nach Afrika mitfahren. Ach, ist immer so heiß da und keine Klimaanlagen. Und nee, aufs Camp kann ich auch nicht gehen und dienen, weil da müssen wir am Boden schlafen und da gibt es Mäuse und Spinnen und muss die Dusche und die Toiletten mit anderen teilen. Ach, das ist nicht so mein Ding. Viele von uns sind Bequemlichkeitsfreaks, oder? Sind wir ehrlich, wir sind unseren Luxus gewöhnt und wir sind verwöhnt und wir verwöhnen uns gerne selbst. Manche sind auch sehr festgefahren in ihrem Lebensstil, in ihrem Lebensrhythmus, mit dem sie sich wohlfühlen, und die sind dann sehr herausgefordert, wenn Gott ihn auseinanderbringt, durcheinanderbringt. Eben, ich brauche meine Privatsphäre, meine Zeit für mich, meine regelmäßigen Mahlzeiten. Ja, Mittagessen um 12, wenn es 15 nach ist, ist schon ein Problem. Für manche ist ein Mehrbettzimmer schon eine echte Herausforderung. Oder wenn der Gottesdienst mal 15 Minuten länger dauert. Hey, würdest du mitgehen, wenn Jesus zu dir sagen würde? Komm, ich will dich mitnehmen, folge mir nach. Ich will dich mitnehmen in meinen obdachlosen, mittellosen Evangelisationsdienst. Ich kann dir kein Bett versprechen, kein Kissen, wo du dein Haupt hinlegen kannst. Nur eins kann ich dir versprechen, ich werde mit dir sein. Ist dir das genug? Würdest du gehen? Das ist, was Jesus zu diesem Schriftgelehrten sagt. Und wir alle sind mehr oder weniger Sicherheitsfreaks in unserer Kultur, oder? Wärst du bereit, aus dem Boot auszusteigen und mit Jesus auf dem Wasser zu laufen, wenn er dich dazu beruft? Wie er zu diesem Reichen gesagt hat, verkauf alles, was du hast. Das war sein Problem, das hat ihn von Jesus ferngehalten. Verkauf alles, gib's den Armen und dann komm. Lebe als Obdachloser mit mir. Erzähle anderen vom Reich Gottes. Gibt es irgendein Zeug oder irgendeinen Komfort, der dich abhält, Jesus zu folgen? Auf der anderen Seite war Jesus der freieste Mensch, oder? Der hatte kein Zeug, was ihn zurückgehalten hat. Er war völlig frei, immer den Willen des Vaters zu tun. Ihm zu folgen, wo immer er ihn hinführt. Und Jesus möchte, dass wir genauso frei sind in unserem Herzen. Herr, was immer du willst, hier bin ich. Du Chef, ich dein Diener, ich dein Nachfolger. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Vers 21, ein anderer aber von seinen Jüngern, Namensjünger zumindest, sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Lass uns einmal stehen bleiben. Sagt, Herr, erlaube mir vorher. Ist auch so ein Problem, was wir haben, was ich oft habe. Ja, Herr, ich will tun, was du mir aufträgst, aber lass mich zuerst mein Ding abschließen, mein Projekt, wo ich gerade dran bin. Oder wenn der Herr zu deinem Herzen spricht, verbring Zeit mit mir. Sagst, ja, gerne, Herr, aber lass mich zuerst meine E-Mails checken. Oder das Ding fertig machen. Ah, du, ich will, dass du den so und so anrufst. Oder dass du dir Zeit nimmst für diesen Menschen, der gerade in dein Büro reingeplatzt ist. Oder daheim die Kinder. Oh, ja, Herr, aber lass mich zuerst hier mein Ding fertig machen. Auf der anderen Seite mag ich es auch nicht, wenn ich meinen Kindern was sage. Und sie sagen, ja, aber lass mich vorher das Spiel fertig spielen, 2 Stunden oder was immer. Ich kann doch nachvollziehen, warum Jesus es nicht mag. Aber dieser Typ sagt ihm hier, der hatte den Titel eines Jüngers, also war ein guter Namensjünger, aber sagt im Prinzip, ich will dir noch nicht nachfolgen, ich bin noch zu beschäftigt, ich habe noch was anderes vor. Später, dann, wenn ich meine E-Mails gecheckt habe oder wenn ich mal in Rente bin und verheiratet bin, was immer, dann werde ich deinem Ruf folgen. Aber das ist nicht die Einstellung eines Jüngers, oder? Was ist die Einstellung eines Jüngers? Jawohl, Sir. Dein Wunsch ist mir Befehl. Und wenn wir nicht die Freiheit dazu haben, dann zeigt uns das, dass wir noch immer unsere eigene Agenda haben. Ist das auch was, was ans Kreuz muss? Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Klingt nach einem vernünftigen Anliegen. Vers 22, Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Was? Was ich ja meine, ist, lass die geistlich Toten, die, die Gott nicht kennen, ihre Toten begraben. In Lukas 9, in der Parallelstelle, sagt Jesus zu ihm noch weiter, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also jeder Mensch kann Tote begraben. Geistlich Tote und geistlich Lebendige, die, die keine Beziehung mit Gott haben und die eine Beziehung mit Gott haben durch Jesus. Aber nicht jeder kann das Evangelium verkündigen. Das kann nur einer, der geistig lebendig ist. Der kann ins Reich Gottes einladen. Kann Jesus zu den geistig Toten bringen. Und Jesus sagt, das hat Priorität. Klingt ein bisschen hart, oder, was Jesus hier sagt? Ein bisschen anstößig, oder? Oh, lass mich meinen Papa begraben. Naja, so folg mir, lass die Toten begraben. Besonders auch in der damaligen Kultur. Die wichtigste Aufgabe für den älteren Sohn, für den Ältesten, das war auch der Haupterbe, war die Eltern zu versorgen im Alter und sie zu begraben. Aber Jesu Aufforderung zeigt uns, wie radikal sich dieser Loyalitätsanspruch ändert für einen Nachfolger von Jesus. Jesus sagt hier natürlich nicht, dass wir unsere Eltern vernachlässigen sollen, dass wir unsere Verantwortung abschieben sollen. Im Kontext der Bibel wissen wir, er sagt uns eigentlich das Gegenteil. Er sagt, was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wer nicht für seine Familie sorgt, hat den Glauben verleugnet. Aber Jesus ist unser Herr. Er ist unsere erste Priorität. Und manchmal kann unsere Familie ein Götze sein. Oder die Erwartungen unserer Familie, die Erwartungen der Eltern, kann uns davon abhalten, Jesu Ruf zu folgen. Als Gott mich berufen hat, von der Nähe von Wien hier nach Grünstadt zu übersiedeln, wenn ich eine Familienumfrage gemacht hätte, wäre ich nie hierher gekommen. Die waren alle dagegen. Und ich kenne Missionarin, deren Eltern haben sie sogar enterbt, als sie gesagt hat, sie geht in die Mission. Und ehrlich gesagt, es gibt einen Preis zu bezahlen. Ich meine, die von euch auch weit von den Eltern wohnen, die kennen das. Ich bin nicht der Einzige, den Gott weggerufen hat. Aber da gibt es einen Preis zu bezahlen. Wir kommen gerade von unseren Eltern letzte Woche und es ist schwer, die Kinder weinen zu sehen, wenn wir abfahren. Und die Kinder den Großeltern und die Großeltern den Kindern vorzuenthalten. Und so mindestens eine Tagesreise entfernt zu sein von beiden Familien. Besonders jetzt, wo sie alt werden. Nicht so da sein zu können, wie man vielleicht selber gerne möchte für die Eltern. Ich meine, ich versuche sie zu ehren, ich versuche sie jede Woche anzurufen. Wir versuchen sie regelmäßig zu besuchen. Aber gerade jetzt, wo die Kinder in der Schule sind, ist es schwer, auf die Ferien beschränkt sind. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein schweres Herz, dieses Mal mich zu verabschieden. Eltern werden sichtbar alt. Und ich weiß, ich werde sie das nächste Mal frühestens im Februar sehen. Und wer weiß, werde ich sie wiedersehen. Ja, manchmal kostet die Nachfolge Jesu etwas, auch in unseren Familienbeziehungen. Und ich meine, gerade im Nahen Osten, wo diese Familienbande noch viel stärker sind als bei uns und auch diese Erwartungen der Familie viel stärker sind. Es ist radikal, was Jesus zu diesem Mann sagt. Lass die Toten begraben, du folg mir nach. Was wir verstehen müssen, ist, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass der Vater gerade gestorben ist. Wahrscheinlich war der noch quicklebendig. Was dieser Mann hier sagt, ist: Erlaub mir, dass ich mich um meinen Vater kümmere, solange er lebt. Dass ich die Erwartungen der Eltern erfülle und dann komme ich und folge ich dir nach. Vielleicht hat man im Hintergrund den Vater gehört: Hey Junge, was quatschst du hier so lang? Hey, ich brauche deine Hilfe, du kannst mich nicht allein lassen. Ich brauche dich hier am Hof. Und überhaupt, wie wirst du mal eine Rente erhalten, wenn du hier mit diesem obdachlosen Wanderprediger rumziehst? Vielleicht hat man auch die Mama gehört: Oh mein Baby, lass deine Mami nicht allein. Ja, manchmal können uns familiäre, emotionale Bindungen zurückhalten. Geht auch umgekehrt. Wir können auch als Eltern es unseren Kindern schwer machen, Jesu Ruf zu folgen. Ich kenne echte geistliche Schwergewichte, die viel über Mission predigen, aber denen es dann sehr schwer fällt, die eigenen Kinder und die eigenen Enkelkinder loszulassen, wenn die gehen wollen um Jesu Willen. Und ich weiß nicht, ob es mir leicht fallen würde. Ich will ja gar nicht groß den Mund aufmachen. Ist auch sehr wahrscheinlich, dass es hier auch um finanzielle Sicherheiten ging. Vielleicht sagt der Mann auch: Jesus, lass mich erst mein Erbe antreten. Warten, bis mein Vater gestorben ist, und dann trete ich mein Erbe an. Wenn ich jetzt gehe, dann verliere ich vielleicht alles. Jesus, lass mich erst so alle meine Schäfchen ins Trockene bringen. Und dann, wenn ich den Hof geerbt habe und wenn meine Zukunft gesichert ist, Jesus, dann gehe ich mit dir. Wie gesagt, auch unser Zeug, unsere materiellen Sicherheiten können uns zurückhalten von der Nachfolge Jesu. Aber Jesus sagt zu ihnen: Nein, folge mir nach. Lass die Toten begraben. Nachfolge ist nicht was für irgendwann, das ist für jetzt. Jesus sagt: Ich akzeptiere keine Bedingungen. Ich akzeptiere keine Einschränkungen. Jetzt mit ganzem Herzen oder halt nicht. Ist deine Entscheidung. Du musst nicht. Ich manipuliere dich nicht. Überleg dir es gut. Du bist frei. Aber wenn du mir nachfolgen willst, dann will ich dich ganz. Ohne Bedingungen, ohne Vorbehalte. Ich will dein Herr sein. Ich will dein Leben sein. Ist das cool für dich? Lass uns beten. Herr Jesus, das, was du uns sagst, fordert uns wie immer heraus. Herr, wir sind auch gefangen in diesen Dingen, die uns ziehen wollen, in Erwartungen von Menschen und unser eigenes Ego, das groß sein will, unsere materiellen Sicherheiten, unsere Komfortzonen. Aber Jesus, wir erkennen einmal mehr, dass du einen Absolutheitsanspruch stellst, dass du die Nummer eins sein willst. Und Herr, wenn wir drüber nachdenken, du bist es wert. Für wen sonst sollten wir leben, wenn nicht für dich? Du hast uns geschaffen, Herr, du hast uns so geliebt, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ja, was sollten wir anderes tun mit unserem Leben, als für dich leben? Paulus sagt uns, es ist unser vernünftiger Gottesdienst. Aber Herr, wir sind schwache Menschen, und so möchte ich einfach bitten, Herr, ich möchte dir mein Herz offenlegen, Herr, wir wollen dir unsere Herzen hinhalten. Ich bitte dich, erforsche uns und zeig uns in unserem Herzen, wo wir noch nicht die richtige Einstellung haben, wo wir noch zurückhalten. Und Vater, hilf uns dann, loszulassen und dich herrschen zu lassen, dich ans Steuer zu lassen. Denn das ist das Beste, und wir wissen, das ist, wozu du uns geschaffen hast. dass wir in Beziehung mit dir leben, dass wir dich ehren, dass wir deinen Willen tun. Das ist das Beste und ist das Heilste für uns. Und Jesus, ich schätze es, dass du uns nicht zwingst, dass du uns nicht irgendwie manipulierst, keinen Gruppendruck aufbaust oder so, dass wir wirklich freie Entscheidungen haben. Ich mag das, Herr. Aber ich mag dir gerne folgen, Herr, weil ich dich lieb habe. Und Vater, das soll unser Herz sein. Und wo das noch nicht unser Herz ist, dann wirk an unserem Herzen. Schenk uns dein Herz. Danke, dass du verheißen hast, dass du immer mit uns bist, Herr. Und das soll uns genügen. Du sollst uns genügen. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Füll uns mit dir, mit deiner Kraft, mit deinem Denken. Damit wir solche Menschen sind, die rausgehen und von dir erzählen mit unserem ganzen Leben. Du bist es wert.